Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. In unserer neuen Miniserie zum Bankensektor werfen wir einen Blick darauf, wie Veränderung in einer traditionsreichen Branche gestaltet werden kann. Und hier spreche ich mit ganz, ganz unterschiedlichen Top-Entscheidern. Und ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Hans-Jörg Meyer. Er ist Vorstandsmitglied der Volksbank Bühl. Er ist in der Funktion unter anderem zuständig für Markt, Vertrieb und Unternehmensentwicklung. Und im Vorgespräch hat er mir schon verraten, dass das Thema Unternehmensentwicklung ein Herzensthema ist. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar, wenn das darüber in den Fokus kommt. Er ist ja schon seit längeren Jahren, das habe ich auch mitbekommen, also ja seit einigen Jahrzehnten schon ein Kind der Bank, kennt sie sozusagen schon von der Ausbildung her über ganz, ganz, ganz unterschiedliche Stationen, hat sich da einfach ja in den letzten Jahren durch gute Arbeit und Fleiß und Fokus und Innovation nach oben gepeitscht, ist jetzt Vorstandsmitglied und wir schauen uns da auch nochmal an, ja, wie funktionieren Veränderungsprozesse innerhalb dieser Organisation und auch wie gelingt es, da auch nochmal so einen strategischen Fokus drauf zu setzen, denn die Herausforderung im Bankenfeld ist einfach sehr, sehr groß. Es ist ein großes Spannungsfeld zwischen Regulatorik, zwischen Digitalisierung, zwischen Kundenbedürfnissen, zwischen regionalen Verantwortlichkeiten, die vielleicht auch nochmal mit einschwingen, und von daher freue ich mich da sehr stark, mit Hans-Jörg Meyer darauf zu fokussieren in unserem Gespräch. Und ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie da sind.
Ja, ich sag danke, Herr Schönfelder. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, perfekt. Also ich finde es ganz spannend zu sehen auch, wie sich der Bereich im Volksbankenbereich sozusagen gerade verändert und was da sozusagen alles einwirkt. Sie haben ja den großen Vorteil, dass Sie ja schon seit einigen Jahrzehnten daran teilhaben. Und können Sie für sich sehen, dass so das Thema Veränderungsdynamik und Komplexität in den letzten Jahren irgendwie zugenommen hat? Oder würden Sie sagen, ach, da war schon immer viel los bei uns, das ist auch sozusagen, hat sich verstetigt?
Nee, also das kann ich nicht teilen, dass es nicht zunimmt, sondern im Gegenteil, ich sehe gerade die letzten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahre schon, dass die Veränderungsdynamik rasant zunimmt. Mhm. Also die Zyklen werden immer kürzer, sofern man überhaupt noch von Zyklen sprechen kann. Ich würde eher sogar sagen, dass Veränderung mittlerweile der neue Normalzustand ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung, die wir Führungskräfte in Unternehmen haben, den Leuten das zu vermitteln, zu sagen, Veränderung ist nicht der Punkt, wo ich darauf warte, dass der neue Normalzustand eintritt, sondern wenn der vermeintliche neue Normalzustand da war früher, sitzt direkt die nächste Veränderung drauf. Und dafür sind auch die Einflussfaktoren jetzt auch gerade im Bankenbereich meines Erachtens viel zu groß. Sei es einmal das Thema die Technisierung, Digitalisierung, die da kommt. Darüber hinaus haben wir das ganze Thema auf, Sie haben es angesprochen, regulatorische Themen, die von außen auf uns einstrahlen, und nicht zuletzt, das spielt so ein bisschen in die Technisierung mit rein, ist das Thema das veränderte Kundenverhalten, was Sie auch schon angesprochen haben. Das sind 3 so Faktoren, die auf die Bankenwelt rasant einströmen, denn auf die es gilt zu reagieren, wäre eigentlich der falsche Ansatz, sondern wir müssen gucken, dass wir vor die Welle kommen oder zumindest auf die Welle, dass wir sagen, okay, wir agieren. Und wir agieren aus der Stärke heraus, um hier gestaltend auch dann tätig zu sein.
Mhm. Ich habe Sie als, auch in dem Vorgespräch, was wir führen durften, als offen erlebt, nämlich offen für Veränderung. Wie kriegen Sie das hin, dass Sie quasi die Menschen, die bei Ihnen in der Volksbank arbeiten, auch sozusagen mitnehmen in den Veränderungsprozessen und die auch so ein Stück weit dafür motivieren, vielleicht immer wieder auch Veränderungen zu suchen und sich anzupassen. Wie machen Sie das konkret bei Ihnen in der Volksbank?
Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass Sie denn, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber Sie müssen den Leuten, oder Sie zumindest meinen dafür, müssen wir gar nichts, sondern das darf gerne jeder Manager oder jeder Vorstand selbst für sich definieren. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir den Mitarbeitern den Sinn vermitteln, zu sagen, warum ist es wichtig, dass wir uns verändern. Das kommt oftmals dann auch über das veränderte Kundenverhalten. Mhm. Dass wir Transparenz schaffen, dass wir den Kunden auch aufzeigen, oder nicht den Kunden, sondern den Mitarbeitern aufzeigen, wie sich das Verhalten verändert. Und ich denke, da gibt es lebende Beispiele am eigenen Exemplar. Ich glaube, immer mehr von unseren Mitarbeitenden sind auch Online-User, Käufer, um die gängigen Portale jetzt nicht namentlich zu nennen. Und genauso agieren ja unsere Kunden auch. Das ist ja das gleiche Klientel. Und da gilt es, die Transparenz zu schaffen. Das ist das eine. Und dann natürlich auch das Verständnis dafür zu schaffen, dass dann auch wir als Unternehmen uns den Gegebenheiten nachher unterm Strich auch anpassen müssen. Mhm. Und uns ist es sehr gut gelungen, sage ich, als wir 2021 unseren neuen Strategieprozess aufgesetzt haben, waren wir sehr aktiv in der Situation, dass wir gesagt haben, wir lassen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Strategieentwicklung aktiv teilhaben. Also wir sind gestartet damals mit einer Mitarbeiterbefragung, die 90% Rücklaufquote hatte. Das war ein Wert, wo wir sagen, da hätten wir nie dran geglaubt.
Ja.
Von den 90%, das war dann das Gute und das war dann auch die Basis, auf dem wir aussetzen konnten, waren sich 90% einig, dass die Volksbank Büdel langfristig am Markt eigenständig durchsetzen kann oder am Markt agieren kann. Und auf dieser Basis sind wir dann hin und haben die Strategieentwicklung gemacht, und zwar nicht im stillen Kämmerlein, sondern durch Mitarbeiter, die sich eingebracht haben in der Strategiearbeit, sei es in der Zukunftswerkstatt, wo man sich damit befasst hat, wie muss eine Volksbank Bühl in 3 bis 5 Jahren aussehen, wie muss die agieren. Und so haben wir es geschafft, dass im Haus so eine Aufbruchstimmung erzeugt wurde. Jeder wusste, da kommt was, es wird Veränderungen geben. Also es war jetzt eher die interne Veränderung, aber das war zumindest mal ein Anfang, um dann auch zu sehen, wenn Veränderung von außen kommt, ich kann damit umgehen, ich kann die handeln. Und das hat dann bei uns in der Strategieentwicklung dazu geführt, dass wir tatsächlich in die Strategie-Workshops, die früher immer nur auf Vorstands- und Führungskräfteebene waren, Mitarbeiter eingeladen haben, Tickets verlost haben, aus dem Strategieprozess raus strategische Projekte definiert haben. Und die strategischen Projekte haben wir ausgeschrieben. Also nicht entgegen früher, die Führungskraft aus dem Vertriebsmanagement kümmert sich um irgendein Thema, sondern wir haben explizit ausgeschrieben, wer hat Lust am Projekt neue Kundenmodelle oder am Projekt Standortkonzept mitzuarbeiten, und haben dann die Mitarbeiter mit ins Boot geholt, und da kamen für uns sehr, sehr wertvolle Impulse. Und was in der Mitarbeiterbefragung auch elementar war, wir haben viel mit Freifeldantworten gearbeitet. Also die Mitarbeiter konnten ihre eigenen Wünsche und Eindrücke reingeben. Und es war wenig verwunderlich, dass die sich einen sehr hohen Deckungsgrad hatten mit den Ideen, die die Führungskräfte hatten. Und so haben wir das geschafft, dass wir eine sehr breite Basis geschaffen haben, um die Volksbank Bühl dann auch in die Zukunft zu transformieren. Das ist jetzt 4 Jahre her. Haben letztes Jahr eine Strategie-Relaunch gemacht und gleiche Basis wieder eine Befragung gemacht. Dann war ich tendenziell, ich persönlich, etwas kritischer, ob der Rücklauf wieder so gut ist und ob das Ergebnis so wieder gut ausfällt, weil schon viel verändert wurde, neben internen Prozessen, Organisationsstrukturen, Standorte etc. pp. Aber tatsächlich war es dann so, dass nach diesen 3 Jahren der Veränderung die Rücklaufquote sogar nochmal einen Ticken besser war und die Ergebnisse tatsächlich auch. Und das hat mich hat für mich darauf schließen lassen, wir waren sehr nah dran. Also wir haben auch bei uns das klare Credo, die Führungskräfte haben Vorbildfunktion. Das heißt jetzt nicht, dass die beispielsweise bei dem Thema KI der First Mover im Bereich sein müssen, aber sie müssen Motivator sein und sie müssen die Unternehmensstrategie transportieren und sollten in dem Kreis dann als Befähiger und Förderer fungieren. Das war so ein Punkt. Und darüber hinaus haben wir auch jetzt nämlich immer das Thema Einführung M365, kollaboratives Arbeiten, haben wir eine sehr starke, enge Begleitung der Mitarbeiter durchgeführt über Multiplikatoren. Also wir haben Multiplikatoren ausgebildet im Rahmen des Projekts. War für uns ganz wichtig, wenn ich mit Vorstandskollegen spreche. Die haben M365 als IT-Projekt aufgesetzt. Es war uns zu wenig, in Anführungsstrichen. Wir haben das als Change-Projekt beim Vorstand angesiedelt. Sind wir froh, dass wir das so gemacht haben, weil es tatsächlich ein kompletter Change war. Und wie gesagt, über die Multiplikatoren haben wir es dann geschafft, in alle Bereiche jemanden zu haben, der als Sparringspartner zur Seite steht, als zur Hilfestellung. Mhm. Und das war für uns schon so ein Thema, wo ich sage, das sind so für mich die Erfolgsfaktoren, die wir da gehabt haben. Einmal das Thema Sinnhaftigkeit vermitteln, warum, sprich die Notwendigkeit. Dann das Thema Vorbildfunktion der Führungskräfte, für mich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch das enge Begleiten der Mitarbeiter in der Veränderung drin. Das war für mich so die drei Highlights.
Ja. Also das glaube ich auch, dass das freut mich oder dass sich das positiv auszahlt. Und ich glaube, dass das einfach auch wichtige Faktoren sind, um Mitarbeitende bestmöglich zu integrieren und auch zu motivieren, in der Veränderung teilzuhaben. Was hat sich aus Ihrer Perspektive so, Sie haben ja unterschiedliche Führungspositionen bekleidet und sind jetzt mittlerweile ganz oben angelangt, und was verändert sich so im Kontext von Führung auch? Oder wie würden Sie sagen, auf welche Erwartungen haben Sie an eine zeitgemäße Führung, wenn es darum geht, einfach Menschen zu motivieren oder auch Menschen in Transformation zu begleiten? Verändert sich da Führung oder ist es irgendwie gleich geblieben? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich glaube, ein entscheidender Satz, oder den Sie gerade der Frage gestellt haben, es gibt kein Oben und Unten. Also ich bin nicht oben angekommen, ich bin unten angekommen. Also ich bin, wir leben sehr stark dieses Thema Servant Leadership, also das Thema dienende Führung. Wir sehen uns selbst als kleinstes oder als schwächstes Glied der Kette, weil wir schlussendlich die Vorbildfunktion haben. Und deswegen oben ankommen ist für mich das falsche Wort. Wir gehen in unserer Vorstandstätigkeit sehr demütig mit dem um, was wir in den Schoß gelegt bekommen haben von unseren Vorgängern, die zweifelsfrei einen sehr, sehr guten Job gemacht haben und eine sehr, sehr gute Basis gelegt haben. Und das Thema, dieses Thema Servant Leadership, dieses dienende Führung, das zeichnet uns, glaube ich, aus, weil wir nichts von oben herab irgendwo per Dekret anordnen, sondern dass wir sehr stark auf das Thema kooperative und kommunikativer Führungsstil nachher setzen. Und ich glaube, das ist das, was sich so gewandelt hat. Also als ich noch vielleicht auf Teamleiter zweiten, dritten Ebene tätig war, war schon sehr viel in früheren Jahren zu sagen, es gibt einen Auftrag, denn der ist umzusetzen, oder es gibt ein Projekt, das ist umzusetzen. Das hat sich, glaube ich, in der Gesellschaft gewandelt, und dem haben wir versucht, Rechnung zu tragen. Ich glaube, es gelingt uns gut, wenn ich sagen kann, wir haben aktuell im Haus der Volksbank Bühl bei ca. 200 Köpfen eine offene Stelle, dann glaube ich, machen wir nicht so viel falsch. Mhm. Wir machen aber auch nicht alles richtig, muss ich zur Fairheit halber aussagen. Aber ich glaube schon, dass dieses Thema kommunikativ und kooperativ sehr wichtig ist, sehr nah dran zu sein an den Leuten. Mhm. Dinge vorleben. Ich sag mal, wir haben es im Vorgespräch gehabt. Ich teile mir mit meinem Vorstandskollegen zusammen das Büro. Mhm. Das macht es uns einfacher, wenn wir an anderen Stellen sagen, wir brauchen kollaboratives Arbeiten, agile Zeiten, aber die ganzen Modewörter. Wenn wir aber selbst das vorleben, dass zwischen uns beiden der Austausch nahezu reibungslos funktioniert, weil wir sehr kurze Wege haben, dann ist das, glaube ich, für mich so geht viel über Vorbild und viel über das Thema Kommunikation und kooperatives Führen und nicht bei allem Fluch und Segen. Also ich liebe es einfach mit, ob das die Auszubildenden sind, die dann zur Begrüßung kommen oder zur Verabschiedung kommen, bis hin zum Führungskreis. Das ist bei uns eher familiär geprägt als irgendwo in der Form von einer Hierarchie. Haben wir nicht. Natürlich haben wir ein Organigramm, keine Frage. Wenn es dann mal jemand hart auf hart kommt, muss irgendjemand unterschreiben oder genehmigen. Aber ein Organigramm ist für uns jetzt nicht ein Dogma, dass wir sagen, okay, das führen wir auch eins zu eins so aus von oben nach unten.
Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie das nochmal konkretisiert oder präzisiert haben. Und ich glaube auch, dass das, wie Sie auch schon sagten, auch so ein Stück weit auch ein sichtbarer Trend ist. Also dass es eher dazu geht, was macht Attraktivität aus in Organisationen? Dann ist es weniger das Thema Hierarchie, sondern eher das Thema Beteiligung oder auch das Thema Wertschätzung oder das Thema Transparenz. Und dem nachzukommen, finde ich super klug und zeichnet ja auch so ein Stück weit wird, den Erfolg nach, dass sie sagen, wir haben ja kaum eine Stelle, wir haben jetzt eine Stelle, die unbesetzt ist, und sonst haben wir einfach irgendwie, werden wir gesehen als sehr, sehr guter Arbeitgeber. Und das ist, glaube ich, schon auch ein tolles, eine tolle Erfolgsgeschichte. Wie machen Sie das mit dem Thema Kommunikation beispielsweise, auch gerade in diesen Veränderungsprozessen? Gibt es dann regelmäßigen Austausch oder gibt es dann sozusagen Vorstandsnews oder gibt es dann Treffen? Sie haben ja auch unterschiedliche Filialen. Wie organisieren Sie das?
Also wir haben sehr stark von dem Thema M365 profitiert, sage ich mal, auch als Kommunikationsmedium. Ich sage immer, M365 hat dazu geführt, dass ich 10-15% Arbeitserleichterung habe oder einfach mich auf andere Dinge fokussieren kann. Wir nutzen darüber hinaus natürlich eine Intranet-Lösung, wo wir über der Vorstand informiert, regelmäßige in kurzen Intervallen kommunizieren, wenn wichtige Themen da sind. Darüber hinaus haben wir die ganz normalen Führungskreise auf Management oder ich nenne es jetzt F1, F2-Ebene, aber darüber hinaus auch situativ für Betriebsbereiche oder dann auch ja marktseitig diverse Austauschrunden. Und was wir haben, ist, wenn wir tatsächlich strategische Projekte im Haus in der Umsetzung haben, haben wir einen relativ schnellen und zeitnahen Austausch, Kommunikationsupdates von Projekten, wo wir einfach regelmäßige Sprechstunden, so mit dem haben wir gute Erfahrungen gemacht, auch im Rahmen von M365, solche Sprechstunden, wo die jeweiligen Projektleiter dann auch also ein bisschen so eine Hohlschuld, also wir bieten einen Austausch an und wer möchte, darf. Und wenn es wirklich strategisch wichtige Themen sind, dann kommuniziert auch der Vorstand entweder per Videobotschaft, per Teams-Meeting oder wenn es ganz wichtig ist, auch mal in einer Mitarbeiterveranstaltung oder einer Mitarbeiterbesprechung.
Haben Sie schon mal erlebt, wenn Sie so eine Beteiligung eröffnen bei den Mitarbeitenden, dass die dann übers Ziel hinausschießen oder haben die immer eine gute Sensorik, was ist machbar und was ist irgendwie nicht machbar?
Also wir vertreten grundsätzlich die Maßgabe, alles wird zugelassen. Also wir hören uns alles an. Wenn es ums Betriebsklima geht, dann kam auch schon mal aus dem Nähkästchen, kam auch mal das Thema, wir könnten uns ein Haustier als Volksmann Bühl anschaffen, wo wir sagen, das ist schön und lieb, ich bin ein Tierfreund, aber was machen wir dann wochenends mit dem Tier, so nach dem Motto, wir lassen alles zu. Also Querdenken ist bei uns bewusst erlaubt, um einfach auch vielleicht Ideen zu wecken oder wie soll ich sagen, solche Funken sprühen zu lassen, wo vielleicht später wirklich ein Feuer draus wird, wo du sagst, du würdest dir ja eine Chance vergeben, wenn du nicht alles zulassen würdest, weil es könnte ja hinter jeder Idee oder hinter jedem Funken könnte ja ein Business Case stecken, den du vielleicht irgendwann in bares Geld machen könntest. Also wir haben beispielsweise, ich habe vorhin von unserem Strategieprozess erzählt und von der Strategieentwicklung. Wir haben uns damals 8 Grundstrategien auferlegt, von Marke, USP über Zugangswege, über Betriebswirtschaft, Führung, Arbeitsplätze bis hin. Und das ist dann das Thema, Grundstrategie 8 heißt bei uns Forschung und Entwicklung.
Ja.
Und das haben wir für uns definiert. Wir lassen alles zu und wir probieren auch mal mutig neue Dinge aus. Ja. Wir setzen dafür auch ein Budget jedes Jahr. Das kann bis zu 6-stellig sein, was wir da in die Hände geben. Wo wir sagen, wir wären ja in Anführungsstrichen töricht, wenn wir von unseren Firmenkunden erwarten, dass sie ihr Geschäftsmodell und ihr Geschäftsfeld oder ihre Produkte immer weiterentwickeln. Und wir sagen dann, ach, wir ruhen uns auf der Insel der Glückseligen aus und machen nichts. Nee, sondern wir versuchen proaktiv die Mitarbeiter zu ermutigen, zu sagen, denkt mal drüber nach. So, wir haben ein Erfolgsbeispiel, also wir haben beispielsweise unsere Spendenplattform aus liebezurregion.de.
Ja.
Da kam eine Kollegin auf uns zu und hat gesagt, ich habe da was Tolles gesehen. Wir hatten früher eine Spendenplattform im Volksbankenbereich, die haben wir sogar bundesweit mitentwickelt. Aber da haben wir es dann auch damit so gehalten, das Bessere ist des guten Feind. Und die Kollegin hat diese neue Spendenplattform entwickelt oder mitentworfen und im Markt eingeführt, wo ich sage, das war ein riesen Glücksgriff für uns, für die Region, auch für die ganze Volksbank Bühl. Und so versuchen wir jede Idee, jeden Funken zuzulassen, um das dann irgendwo zu prüfen, zu sagen, können wir da nicht vielleicht irgendwo auch was draus machen.
Das finde ich ganz wunderbar, dass das sozusagen auch so einen Kern unternehmerischen Handels quasi darstellt, ne? Also auch da innovativ zu sein oder auch neue Dinge nach vorne zu bringen. Auch mit der Ungewissheit geht es auf. Also wie Sie auch gerade gesagt haben, das sind erstmal die ersten Funken, und das kann ein großes Feuer erzeugen. Aber es sind erstmal Funken, wo man nicht weiß, vielleicht erlischen die auch. Und da hätte ich zwei Fragen, die ich anschließen möchte, Herr Meyer. Nämlich einmal, woher nehmen Sie diese Innovationsfreude, die ich zumindest aus dem Gespräch so ein Stück weit ableite? Und manche Dinge gehen halt nicht auf. Und dann ist das sozusagen auch, was irgendwie nicht funktioniert hat. Und wie gehen Sie und wie geht die Bank auch mit Rückschlägen um? Und also wenn es sowas mal gab, ja, also könnte sein, dass Sie nur niemals Rückschläge haben, aber wie geht das? Also wie kann man das sozusagen auch vielleicht lernen? Gerade in Veränderungsprozessen finde ich das auch ganz wichtig, so mit Rückschlägen umzugehen. Aber diese zwei Fragen, die würde ich gerne beleuchten. Also woher nehmen Sie diese Innovationsfreude? Ja, zu sagen, das gehört zu uns, das machen wir und wir gehen da nach vorne. Und wenn es mal nicht aufgeht in der Veränderung, wie kann man da einen Umgang mit lernen?
Also ich persönlich bin von Haus aus neugierig. So, das war ich schon früher und das steckt so ein Stück weit in mir drin. Ich habe im Vorgespräch gesagt, ich versuche zumindest in den Gedanken jung zu bleiben. Ich sage mal, biologisch schreitet das Alter bei jedem voran, aber in den Gedanken jung zu bleiben, helfen mir vielleicht auch ein Stück weit meine Kinder, die mit 14 und 11 da auch so viele Dinge ausprobieren. Und ich glaube, wenn man sich offen zeigt und auch Praxisbeispiele liefert ins Unternehmen rein, zu sagen, hey, ich bin eben nicht der Bewahrende, der sagt, jetzt ist mal gut und es ist so, wie es, dann fördert man das, glaube ich, auch. Und das fordern wir auch ein von unseren Führungskräften, dass sie sich offen zeigen, sei das für künstliche Intelligenz oder für das Thema Digitalisierung. Ja. Bei uns ist oftmals der Vorstand derjenige, der sagt, hey, den und den Prozess, den möchte ich aber zukünftig digital abbilden und nicht, ich sage mal übertrieben, jetzt die Postmappe durchs dreiviertelste Haus getragen, um da eine Unterschrift drauf zu machen, sondern das muss irgendwie digital funktionieren oder gewisse Durchläufe im Haus müssen halt über eine künstliche Intelligenz gesteuert werden, um jetzt hier nicht den Marktführer wie ChatGPT oder so, das funktioniert schon. Und dann das Thema Rückschläge, das war für uns auch ein Thema, als wir die Grundstrategie 8 ins Leben gerufen haben und haben dahinter geschrieben, Scheitern ist erlaubt oder Scheitern ist ausdrücklich erlaubt. Und wir haben, Sie haben es vorhin so gesagt, wenn man was scheitert, wir haben schon mehr Dinge gehabt, die gescheitert sind, als Dinge, die funktioniert haben. Und dann heißt es aber für uns, fail fast. Also wir schneiden den Zopf ab und wenn es der Markt nicht hergibt, dann konzentrieren wir uns mit aller Energie und mit allen Ressourcen dann auf das Neue oder auf das, was da ist und schneiden den Zopf, der nicht funktioniert, den schneiden wir ab. Und dann ist es aber auch nicht so, dass das dann heißt, der XY hat das irgendwo nicht auf die Reihe gekriegt, sondern das ist eine Entscheidung, die trifft das Management und das Management steht dafür gerade, dass der Prozess dann nicht funktioniert hat. Und ich glaube, das den Leuten hier Rückendeckung und Vertrauen zu schenken und Zutrauen, auch Zutrauen im Sinne von, du kriegst da was Tolles auf die Reihe oder du implementierst da was Tolles. Und dann aber auch den Leuten das Vertrauen geben, zu sagen, du, und wenn es nicht klappt, dann sind wir beide im Vorstand die Letzten, die sagen, wir zeigen mit dem Finger auf dich, sondern im Gegenteil, bring uns bitte die nächste Idee und probieren wir es mit der nächsten. Also das ist so, glaube ich, eine Mentalität, wo ich sage, man darf nicht immer jede Innovation gleich in einem Business Case denken, sondern man muss auch oftmals denken, zu sagen, zahlt es vielleicht nicht an anderer Stelle auch auf eine der anderen 7 Grundstrategien ein, sei das Marke oder Zielgruppen oder wie unsere 8 Grundstrategien danach auch immer heißen.
Ja.
Das sind solche Themen, wo ich sage, Zutrauen und Vertrauen ist, glaube ich, das Beste und das Thema Innovationskraft. Ich glaube, da hängt vieles davon ab, dass sie das zulassen, wenn Leute innovativ denken und das dann teilweise vielleicht auch befördern, wenn sie sich darum interessieren und vielleicht aus dem Eigenantrieb heraus auch das Thema Innovation dann für sich auch nutzen oder innovative Wege für sich selber privat ausprobieren.
Ja, Also toll, freue ich mich, dass das bei Ihnen so gelebt wird und dass das sozusagen auch für die Mitarbeitenden möglich ist, sich da in so einen Ausprobiermoment hinein zu manövrieren und das dann irgendwie auch für sich zu erleben. Wie ist das auf einmal als Intrapreneur unterwegs sein zu dürfen, der dann auch eine Unterstützung erfährt vom Management Board? Ich habe Sie auch erlebt, Herr Meyer, als aufgeschlossen, auf neugierig, wie Sie das ja auch gerade schon gesagt haben. Ich würde gerne auf den Fokus nochmal setzen, so künstliche Intelligenz. Gerade so ich beschäftige mich damit mehr mit dem Bereich so künstliche Intelligenz im Kontext von Veränderungsprozessen. Aber wo sehen Sie den Vorteil vielleicht auch gerade im Bereich Führung oder auch Unternehmensentwicklung oder auch Veränderungsmanagement? Sehen Sie da Vorteile, die diese neue Technologie bereithält? Und wie würden Sie das so einschätzen für sich?
Also künstliche Intelligenz ist ja, ich glaube, mit Digitalisierung mittlerweile in Anführungsstrichen schon ein Unwort geworden. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich ein Riesenthema. Mhm. Wir sind in unseren internen Prozessen oder in unsere Kundenschnittstellenprozessen ein Stück weit reglementiert, weil es ja da auch um Datenschutz und sensible Daten nachher geht und sind da auch froh, mit unserem Rechenzentrum einen Partner an der Hand zu haben, der dies alles abdeckt. Aber für uns im Haus gibt es natürlich darüber hinaus auch genügend Prozesse, die nicht datenschutzrelevant sind oder die nicht personenbezogene Daten beinhalten. Und da hat es für mich schon eine riesen Bewandtnis, zu sagen, wie begegnen wir denn dem Fachkräftemangel oder nennen wir es vielleicht gar nicht Fachkräfte, sondern nennen wir es Arbeitskräftemangel oder auch Arbeitgeberattraktivität. Ich glaube, perspektivisch stellen wir heute Leute ein in der Ausbildung, wo wir noch gar nicht wissen, wie sich deren Berufsbild in 5 bis 10 Jahren verändern wird, weil ich glaube, dass die Skills, die ein Banker der Zukunft braucht, vielleicht ganz andere sind, die vielleicht aktuell noch in der Berufsschule gelehrt werden. Da muss man sich offen zeigen, da muss man sich auch als Führungskraft damit auseinandersetzen. Die Jugend lernt anders, die Jugend tickt anders. Mir macht es Spaß und Freude, weil ich da für mich was draus gewinnen kann, zu sagen, wie packen die verschiedene Themen an, auch mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und unterm Strich muss ich sagen, was das Thema Prozessoptimierung anbetrifft, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass künstliche Intelligenz hier in vielen Bereichen unterstützt, weil wir teilweise perspektivisch in der Bankenbranche, glaube ich, gar nicht mehr die Mitarbeiter finden werden, die Lust haben auf diese Themen, sondern mir geht es da gar nicht um das Thema, wir brauchen jetzt künstliche Intelligenz, damit wir uns von Mitarbeitern trennen können. Ich glaube, das ist der falsche Gedanke, wenn den jemand hegt, sondern wir brauchen künstliche Intelligenz, um Tätigkeiten, für die wir perspektivisch niemanden mehr finden werden oder die niemanden mehr machen möchte, dass wir die dann mit einbinden. Mhm. Und das ist für mich Führungsaufgabe, auf die Frage zurückzukommen, von den einzelnen Führungskräften, sich offen zu zeigen für dieses Thema. Mhm. Weil ich glaube, es wäre nichts Schlimmeres, wie wenn wir uns mit Scheuklappen in unsere Aufgaben stecken und so diese ich nenne es jetzt mal emotionale Intelligenz, die junge Generation mitbringt, wenn man die nicht anzapfen würde und die Ideen nutzen, weil schlussendlich nutzt, ich gefühlt, also mein 14-Jähriger nutzt künstliche Intelligenz, so wie meine 11-Jährige da schon mit dabei ist und da rede ich gar nicht drüber, dass sie ihre Hausaufgaben damit machen, sondern die googeln ist out, ChatGPT ist in, weil es einfach auch Zeit spart und das sind solche Themen. Ich habe vorhin, ich haue jetzt einfach raus, Herr Schönfeller, ich habe vorhin gesagt, ich bin ziemlich faul von Haus aus, von Natur aus und deswegen, wenn ich irgendwo eine Möglichkeit finde, und das versuche ich auch meinen Führungskräften zu sagen, wenn ich irgendwo eine Möglichkeit finde, mir Zeit zu ersparen oder Zeit zu erkaufen, dann bin ich damit vehement hinten dran und gucke, wo nutzt mir dieses Thema. Und ich habe vorhin das Thema M365 genannt. Das hat mit künstlicher Intelligenz vielleicht wenig zu tun, aber so M365 in Verbindung mit ChatGPT, das schafft mir brutal viele Freiräume, um zu sagen, ich kann mich um strategische Themen für die Volksbank Bühl kümmern. Ich kümmere mich darum, zu sagen, wie sieht denn das Banking 2028, 2030 aus? Und habe da Möglichkeiten, Recherche zu betreiben. unter anderem vielleicht auch wieder mit künstlicher Intelligenz. Und da versuchen wir jeden Mitarbeiter und jede Führungskraft einzuladen, zu sagen, hey, probier dich doch mal aus. Du kannst nichts kaputt machen. Schlimmstenfalls, ich sage immer, was kann schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls gefällt dir das Ergebnis nicht, was dir die künstliche Intelligenz liefert.
Ja.
Dann schmeiß es in den Mülleimer, druck's aus und schmeiß es in den Mülleimer, übertrieben gesagt.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich fand das, ja, ich habe Ihnen da gerne zugehört. Das war total schön zu sehen. Auch diese technologische Offenheit einfach auch zu haben, ne? Und auch dieses Thema, wie kann ich darüber Zeit ersparen, wie kann ich darüber besser priorisieren vielleicht auch und wie kann ich darüber vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen in Prozesse besser einbinden. Und ich glaube, dass das einfach viele, viele Vorteile hat und die man auch einfach ausprobieren müsste und ausprobieren sollte und dafür auch eine gewisse Offenheit und auch eine gewisse Struktur zur Verfügung stellt. Das habe ich zumindest so aus dem Gespräch mitgenommen, dass das ja bei Ihnen ja stattfindet. Von daher da einen herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Und da macht die Volksbank Bühl viel richtig. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die Sie investiert haben, um einfach hier mein Gast zu sein in dem Gespräch. Und ja, bedanke mich ganz toll für Ihre Antworten.
Gerne. Ich sag danke.
Perfekt. Dann, ja, wie immer werde ich mich jetzt gleich nochmal hinsetzen, das Gespräch nochmal anhören, um für mich persönlich so die zentralen Learnings abzuleiten. Und ja, es werden weitere spannende Gespräche folgen mit ganz, ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten aus dem Bankensektor. Seid weiterhin gespannt. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und euch eine gute Zeit.
Soeben durfte ich mir das Gespräch mit Hans-Jörg Meyer erneut anhören und ich habe für mich so drei Learnings abgeleitet, die ich gerne mit dir teilen möchte. Nämlich einmal so das Thema Kontinuität in Veränderungsprozessen. Also dass es wichtig ist für ein erfolgreiches Veränderungsmanagement, die Bereitschaft in der Organisation zu stärken, sich kontinuierlich anpassen zu wollen und auch anpassen zu können. Und dass das quasi auch eine notwendige Voraussetzung ist, damit die Anpassung an die veränderte Welt und die Wettbewerbsfähigkeit gelingt. Und das Zweite fand ich ganz spannend, nämlich, dass Veränderungsmanagement einfach auch ein strategisches Ziel der Unternehmensentwicklung darstellt. Also, dass es fokussiert werden muss auf Unternehmensentwicklungsebene, um einfach da auch zu sagen, Kontinuität ist gestern und Veränderung ist heute. Also wir müssen uns darauf einlassen, auch als strategische Ausrichtung, dass wir die Veränderung und auch das Veränderungsmanagement als einen ganz zentralen Punkt in unserer DNA bei allen Mitarbeitenden verankern und auch so an das Thema Veränderungsmanagement herangehen, um einfach auch darüber einfach den langfristigen Erfolg in der Bank zu sichern. Und den dritten Punkt, den ich total spannend fand, war ja einfach dieses Verständnis der Marktbedürfnisse. Also dass es total wichtig ist, immer wieder auch in Veränderungsprozessen oder gerade in Veränderungsprozessen ein tiefes Verständnis für die Marktlage und die Bedürfnisse des Marktes zu haben und die Fähigkeit zu haben, darauf schnell zu reagieren und auch daraufhin schnell zu entscheiden. Und auch das kann trainiert werden, nämlich Entscheidungsfreude und auch zu gucken, wie können wir uns immer wieder neu positionieren, um den bestmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Und ich fand das ein sehr, sehr innovatives Gespräch, innovative Ansätze. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, seid gespannt. Ich habe weitere Gespräche geführt mit auch weiteren spannenden Vorständinnen und Vorständen aus dem Bankensektor und das ist wirklich ganz interessant zu beobachten, ja, worauf sie setzen, wenn es um das Thema ja zeitgemäßes Veränderungsmanagement geht und ja, was sie uns da einfach aus ihrer Erfahrung teilen können. Also seid gespannt, es geht nächste Woche weiter mit einer nächsten spannenden Folge.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.